Die Grafen von Katzenellenbogen. Sie waren Krieger, Bischöfe, Geschäftsleute, Berater, Diplomaten, Erbauer, Zerstörer, Politiker, Ehemänner, Söhne, Töchter und Väter. Begründer von Dynastien und Königshäusern, die noch heute regieren. Mehr dazu in diesem Podcast.
Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen. Verspätet, ja, krankheitsbedingt, zeitlich bedingt, leider nicht dazu gekommen, einen weiteren Podcast über die Grafen von Katzenellenbogen aufzunehmen, aber was lange währt, wird endlich gut und wir sind nun bei Teil 4 über die Grafen von Katzenellenbogen angekommen. Und damit ein herzliches Hallo und Willkommen bei meinem Podcast über eben jene Grafen von Katzenellenbogen. Heute beschäftigen wir uns mit Graf Berthold II. Von Katzenellenbogen und Graf von Wellestino. Da nun, wie gesagt, schon ein paar Wochen seit unserem letzten Podcast zurückliegen, wollen wir auch gleich loslegen. Doch bevor wir richtig einsteigen, würde ich gerne nochmal die Frage aufgreifen, die in einem der ersten Podcasts schon gestellt wurde. In welchen europäischen Königshäusern haben die Grafen von Katzenellenbogen bis heute ihre Fußstapfen hinterlassen? Wo können wir die Grafen von Katzenellenbogen noch heute antreffen? Wenn ihr Antworten habt oder auch Fragen habt, könnt ihr gerne in den Facebook-Gruppen Jeder hilft jedem im Einrich oder Rhein-Lahn-Kreis entdecken, schreiben, was ihr herausgefunden habt. So kommen wir vielleicht auch ins Gespräch. Heute in diesem Podcast beschäftigen wir uns mit den Grafen von Katzenellenbogen, die als Kreuzfahrer belegt sind. Das war ja zum einen, das wissen wir ja noch aus dem vorherigen Podcast, unser Fürstbischof Hermann, der Zweite von Katzenellenbogen und Fürstbischof von Münster. Und in diesem Podcast geht es um dessen Neffen, Berthold II., der ebenfalls das Kreuz ergriff. So der Begriff, wenn man ins Heilige Land aufbrach, zu dem die Kirche aufrief, dann nahm man das Kreuz und zog ins Heilige Land. Also er nahm das Kreuz und das war Berthold II., der Neffe von Hermann II. Und danach kam dann der Neffe von Berthold II., Dieter IV. Aber um den wird es in dem nächsten Podcast gehen. Nur, dass er den Namen schon mal gehört hat. Also in diesem Podcast geht es um Berthold II., den Neffen von Hermann II. Von Katzenellenbogen. Berthold II. War der Sohn Bertholds I. Soweit so logisch. Über Papa Berthold I. wissen wir nicht allzu viel. 1179 allerdings wird er als Graf vom Kraichgau erwähnt. Graf vom Kraichgau, das wissen wir ja, der Vater von Berthold I. war Heinrich II. Und der war der erste Graf von Katzenellenbogen, der den Titel Graf vom Kraichgau trug. Wir erinnern uns, 1138, König Konrad, genau. Aber unser Berthold I. hat gut geheiratet, denn das konnten die Grafen von Katzenellenbogen. Sie wussten, wen man heiratet, um an Macht zu kommen. Und unser Berthold I., der Vater von Berthold II., um den es im Podcast gehen wird, heiratete Adelheid von Laufen. Und Adelheid von Laufen war eine Tochter des letzten Grafen von Arnstein. Auch hier, wir erinnern uns wieder an die Arnsteiner, die Förderer unserer Katzenellenbogen, als diese noch Vögte und Untervögte waren und noch keine Grafen, standen die Arnsteiner schon an der Seite derer von Katzenellenbogen. Doch jetzt kommen wir endgültig zu unserem Grafen Berthold II. Von Katzenellenbogen. Denn dieser hatte eine sehr innige Beziehung zu seinem Onkel Hermann. Dass die beiden oft Zeit miteinander verbrachten und am selben Ort waren, lässt sich dadurch belegen, dass sie in Urkunden häufig als Zeugen aufgeführt waren. Urkunden dienten damals dazu, beispielsweise ja, Vertragsschließungen, Lehnsgebungen, Verpfändungen, Ernennungen oder andere Sachen urkundlich zu belegen. Und dort waren die Zeugen, die bei dieser Sache anwesend waren, unten aufgeführt. Und das belegt, weil da Hermann von Katzenelnbogen und sein Neffe Berthold der Zweite oft hinterlegt waren als Zeugen, dass sie oft am gleichen Ort waren. Das macht auch Sinn, denn bald würde ja unser Berthold der Zweite ebenfalls auf einen Kreuzzug gehen, genauso wie sein Onkel Hermann vor ihm. Und warum sollte man sich dann nicht ausgetauscht haben? Und Hermann wird ihm sicherlich darüber erzählt haben, wie es war, in byzantinischer Gefangenschaft gewesen zu sein und auf was sich unser Berthold der Zweite alles einlassen und vorbereiten sollte. Jetzt mal kurz zur politischen Lage im Reich Ende des 12. Jahrhunderts, Anfang des 13. Jahrhunderts. In dieser Zeit war ja unser Berthold der Zweite aktiv. Seit 1198 gab es zwei Könige. Zum einen Philipp von Schwaben aus dem Haus der Staufer. Und zum anderen den Gegenkönig, den Welfen Otto von Braunschweig. Beide Würdenträger, Philipp sowie auch Otto, buhlten natürlich mit Geschenken und Geldern um die Gunst der Fürsten und des Adels. Unser Berthold, in alter Familientradition, stand auf der Seite der Staufer, also auf Philipps Seite. Kurz zu Philipp. Philipp war der jüngere Sohn vom Heinrich dem VI., der ja schon verstorben war. Und beide, der verstorbene Heinrich der VI. Und der amtierende König, Philipp von Schwaben, waren Söhne unseres Kaisers Barbarossa, den wir ja in den letzten Podcasts schon ausführlicher behandelt haben, auch die verwandtschaftliche Beziehung zu den Grafen von Katzenelnbogen. Somit ist auch Philipp ein Verwandter der Grafen von Katzenelnbogen. Und somit erklärt sich natürlich auch die Treue derer von Katzenelnbogen zu den Staufern. Der vierte Kreuzzug, um kurz mal die Eckdaten zu nennen, begann 1202 und endete 1204. Hermann, unser Fürstbischof, erlebte noch 1202 den Beginn des Kreuzzuges, starb aber im Jahr 1203 und erlebte das Ende, also nicht live, er war ja nicht dabei, aber Mitteilungen über das Ende des Kreuzzuges werden schon im Reich eingegangen sein. Aber da unser Hermann ja 1203 starb, hat er das Ende des Kreuzzuges so nicht mehr mitbekommen und auch das Schicksal Bertholds, seines Neffen, hat er nichts mitbekommen. Auch ist wahrscheinlich, dass unser Berthold, der ja zu jener Zeit dann aufbrach zum vierten Kreuzzug, spät oder vielleicht auch gar nicht vom Tod seines Onkels erfahren hat. Denn mit den Briefwechseln, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig gewesen sein. Und anrufen konnte man damals auch noch keinen. Das Ziel des Kreuzzuges, jenes vierten Kreuzzuges, auf den unser Berthold der Zweite ging, war insgeheim, und das insgeheim ist hier sehr wichtig, die Rückeroberung des byzantinischen Throns in Konstantinopel. Denn hier war der Schwager von König Philipp entthront worden. Und dies sollte wieder rückgängig gemacht werden. Also ging es hier wirklich um persönliche Motive der Herrschenden. Nun, das wussten die meisten Kreuzfahrenden nicht. Erst als sie herausbekamen oder ihnen gesagt wurde, und zwar nach der Eroberung von Zara, sagte man ihnen, dass man Konstantinopel und das Byzantinische Reich attackieren will, kehrten viele Kreuzfahrer um. Denn sie sind ins Heilige Land aufgebrochen mit dem Ziel, heilige Städte von den Ayyubiden zurückzuerobern, wie zum Beispiel in Palästina, Ägypten oder natürlich die heilige Stadt Jerusalem. Aber dass es jetzt hier darum ging, eine andere christliche Stadt oder ein anderes christliches Reich, denn genau das war ja Konstantinopel und das Byzantinische Reich, zu attackieren, nur um den Schwager des Königs wieder auf den Thron zu setzen, Das war vielen Kreuzfahrern zuwider und sie, wie gesagt, sie kehrten um. Die Kirche natürlich, die christliche Kirche im Westteil, die war natürlich dafür und schmiedete insgeheim auch diese Pläne. Denn man hatte nicht vergessen, dass es das Byzantinische Reich um Konstantinopel war, was sich gut 100 Jahre von der christlich-katholischen Kirche in einen orthodoxen christlichen Glauben abwandelte. Das hatte man nicht vergessen seitens der Kirche. Auch nun zurück zu unserem Berthold II. Es kam also dazu, dass man Konstantinopel tatsächlich angriff. Und das war am 12. April 1204. Und da war unser Berthold allergrößter Wahrscheinlichkeit nach dabei. Er soll auch dabei gewesen sein, als man den Kaiserpalast erstürmte. Denn hier brachten die Kreuzfahrer viele Reichtümer an sich. Warum das sehr wahrscheinlich ist, ist der Grund, dass der Förderer und Befehlshaber Bonifaz von Montferrat, dessen Gefolgsmann Berthold war. Berthold war also der Gefolgsmann eines der führenden Köpfe des Kreuzzuges, namentlich Bonifaz von Montferrat. Dieser Bonifaz wurde für treue Dienste mit dem neu gegründeten Königreich Thessalonike, dem heutigen griechischen Thessaloniki, belehnt. Unser Berthold, also ein Gefolgsmann eben jenes Bonifaz, bekam später innerhalb dieses Königreichs Thessaloniki die Grafschaft Velestino verliehen. Doch dazu gleich mehr. Hier trennten sich auch die Wege von Bonifaz und Berthold. Bonifaz verweilte noch etwas in Konstantinopel und unser Berthold zog weiter mit den übrigen Kreuzfahrern in die Kreuzfahrerstaaten. Dort beispielsweise ist seine Anwesenheit im nordsyrischen Antiochien, dem heutigen Antakya in der Türkei, belegt. Hier gab es im März 1205 Erbfolgekriege und hier war unser Berthold II. Auf Geheiß des Papstes als Schlichter eingesetzt. Und dass er als Schlichter eingesetzt wurde, geht aus einem Schreiben des Papstes hervor aus dem Jahre 1205. Da war der Kreuzzug schon beendet. Der offizielle Kreuzzug war beendet, aber hier wurde ja trotzdem seitens der Kreuzfahrer, da es ja viele Stützpunkte und Kreuzfahrerstaaten gab, wo es auch immer wieder zu Streitigkeiten kam, ging es ja trotzdem weiter. Bis zum Sommer 1207 hielt sich unser Berthold II. Von Katzenelnbogen also in den Kreuzfahrerstaaten auf. Danach kehrte er in das Königreich Thessaloniki zurück. Entweder wurde er zu dieser Zeit oder bereits vorher, wie eben schon gesagt, mit der Grafschaft Velestino belehnt. Dies bekam er von Bonifaz, bekam er ja wahrscheinlich nicht einfach, weil er einer von vielen war, sondern weil er wahrscheinlich ein guter Freund und Gefolgsmann eben von Bonifaz von Montferrat war. Velestino, kurz mal zur geografischen Einordnung in Thessalien, liegt unweit der Hafenstadt Volos in Griechenland. Damit war also unser Berthold II. Von Katzenelnbogen der Herr einer Grafschaft außerhalb des heimatlichen Reiches. Im Jahr 1207, als er direkt zurückkam nach Velestino bzw. ins Königreich Thessaloniki, kam es auch direkt schon zu kämpfen, und zwar mit den Bulgaren. Mit den aufbegehrenden Bulgaren kam es zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Diese häufen sich natürlich jetzt, denn das Byzantinische Reich war ja mit der Einnahme von Konstantinopel gefallen und löste sich so langsam auf. Und alle unterdrückten Staaten, Teilstaaten, versuchten natürlich jetzt auch eigene Staaten zu gründen. Und somit kam es, dass die Bulgaren aufbegehrten und das Königreich Thessaloniki attackierten. Und bei diesen Auseinandersetzungen wurde Bonifaz von Montferrat getötet. Damit gilt auch als wahrscheinlich, dass unser Berthold daraufhin weiter aufstieg in den Kreis der führenden Personen Nicht nur im Königreich Thessaloniki, sondern auch im neu gegründeten Lateinischen Kaiserreich. Das Lateinische Kaiserreich, was ist denn das jetzt schon wieder? Also das Byzantinische Reich, wir wissen, Konstantinopel wurde erobert. Damit war das Byzantinische Reich faktisch nicht mehr existent. Also gründeten die christlichen Kreuzfahrer einfach einen Nachfolgestaat und nannten diesen Lateinisches Kaiserreich. Das änderte sich später alles auch wieder, aber das ist eine andere Geschichte, findet später statt und hat mit den Grafen von Katzenelnbogen nicht allzu viel zu tun. Deswegen geht es jetzt hier mit Berthold weiter. Dieser wird im Mai 1209 vom Parlament in Ravenica und Kaiser Heinrich von Flandern, den amtierenden Regenten des neu gegründeten Lateinischen Kaiserreiches, zum Vogt, also Verwalter, des Königreichs Thessaloniki eingesetzt. Da Bonifaz ja nicht mehr da war, der fiel ja gegen die Bulgaren, steht jetzt unser Berthold II. Mit an der Spitze des Königreichs Thessaloniki. Bezeugt ist dies durch einen Brief vom Papst an Berthold von Katzenelnbogen aus dem Jahre 1210, und zwar vom 7. Juli. Mehrere Briefe aus jener Zeit, die vom Papst an verschiedene Grafen in der Region verfasst wurden, zeugt auch von einem regionalen Streit. Denn diesem regionalen Streit ging es um die Entwendung von Kirchengütern, die Berthold und auch seine Gefolgsleute und andere Kreuzfahrer getätigt haben, und diese wollte die Kirche zurückhaben. Also Berthold und seine Mitstreiter wurden mehrfach ermahnt, diese nicht länger zu beanspruchen. Im Jahr 1211 soll Berthold sogar einer derjenigen gewesen sein, die Ländereien der Hagia Sophia, ist ja heute vielen noch ein Begriff, in Konstantinopel besetzen. Berthold war nun auch Schutzbefohlener, also sozusagen eine Art Verteidigungsminister von Thessaloniki. Kaum war er das, kam es im Sommer 1211 erneut zu Auseinandersetzungen mit den Bulgaren. Dann verliert sich die Spur unseres Bertholds und er wurde letztmals im Jahre 1217 in einem Brief von Papst Honorius als Regent des Königreichs Thessaloniki angesprochen. Also wissen wir, 1211 war er Verteidigungsminister, 6 Jahre später war er immer noch Regent des Königreichs. Danach verliert sich seine Spur aber endgültig. Und es gibt nicht mehr viele zu beweisende Theorien. Eine Theorie ist, dass er 1217 das Königreich Thessaloniki und seine Grafschaft Velestino verlassen hat. Entweder ist er nach Arkon gereist, in eine der Hochburgen, der christlichen Hochburgen der Kreuzfahrerstaaten, oder er ist einfach zurück in die Heimat gereist und ist dort aber urkundlich nicht weiter aufgefallen, so dass wir das nicht wissen können. Sollte dies der Fall gewesen sein, dass er 1217 das Königreich Thessaloniki verlassen hat, ist ihm eines erspart geblieben. Der Untergang des Königreichs Thessaloniki zusammen mit der Grafschaft Velestino ab dem Jahr 1218. Da wurde das alles erobert. Velestino, nochmal zur geografischen Einordnung, liegt an der Bahnlinie zwischen Athen und Thessaloniki. Velestino ist sich dem historischen Bezug zu Katzenelnbogen bewusst, dennoch findet man dort keine bis gar keine Spuren Bertholds von Katzenelnbogen. Zumindest keine baulichen. Es gibt einen Turmrest, der liegt 50 Kilometer südlich von Velestino, und dieser könnte eine Burg gewesen sein oder vielleicht eine ähnliche Behausung von Berthold. Man weiß es nicht. Doch das soll es für heute gewesen sein. Nun hatten wir Berthold II. Als zweiten Kreuzfahrer nach Hermann II. Von Katzenelnbogen behandelt. Und ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber mittlerweile haben wir schon fast 100 Jahre Grafengeschichte derer von Katzenelnbogen durchleuchtet. Beginn der Grafendynastie war ja die Ernennung 1138 und momentan befinden wir uns ungefähr im Jahre 1217, 1218. Also nicht ganz 100 Jahre, aber fast. Wenn wir jetzt noch den Baubeginn von Burg Katzenelnbogen mit reinnehmen, 1095, dann haben wir die 100 Jahre voll. Aber das war ja nur ein Bruchteil dessen, was noch kommt. Denn es liegen noch weitere 250 Jahre Grafengeschichte derer von Katzenellenbogen vor uns. Und das nur im männlichen Stamm. Im nächsten Podcast wird es gehen um Dieter, den Vierten von Katzenellenbogen. Denn auch er ging auf einen Kreuzzug. Bis dann.